Mit Herz und Hirn, ein Wissenschafts- und Medizin-Podcast und Teil der Podcast-Werkstatt, dem Ausbildungspodcast für junge Journalisten bei Oberpfalz Medien. Können Herzen brechen? Wie entsteht Angst? Warum leben verheiratete Paare länger und was passiert eigentlich bei einer Impfung? Im Alltag begegnen uns häufig medizinische Fragen, auf die es nicht selten nur komplizierte Antworten gibt. Mein Name ist Katrin Moch und der Podcast mit Herz und Hirn will genau das ändern. Denn medizinisches Wissen kann auch einfach und sogar spannend sein. Gemeinsam mit Medizinern und Experten gehe ich deshalb den kleinen und großen Wundern rund um unseren Körper auf den Grund. So, dass es jeder versteht. In der ersten Folge von Mit Herz und Hirn soll es heute um eine Sache gehen, die wahrscheinlich jeder von uns kennt: Herzschmerz. Egal, ob wir einen geliebten Menschen verlieren, eine Trennung erleben oder unser Haustier stirbt, manchmal tut das Organ in unserer Mitte ganz schön weh. Aber können Herzen wirklich brechen? Oder kann man sogar an gebrochenem Herzen sterben? Und was können wir eigentlich für ein gesundes Herz tun? Diesen Fragen möchte ich heute mit Professor Christoph Birner auf den Grund gehen. Herr Professor Birner, Sie sind Kardiologe und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 1 im Amberger Klinikum. Da haben Sie ja berufsbedingt öfters mit Herzen zu tun. Wie oft kommt es denn tatsächlich vor, dass Menschen wegen einer seelischen Belastung Herzschmerz bekommen?
Das ist tatsächlich sehr häufig. Also dass seelische und psychische Belastungssituationen zu Herzschmerzen führen, ist eigentlich eine alltägliche Feststellung. Schon schwieriger ist es, rauszubekommen, warum das so ist. Das ist so komplex, so alltägliche Feststellung ist, so komplex ist eigentlich die Erklärung. Man weiß es schlicht und ergreifend einfach nicht. Man vermutet, dass Stress, seelische Belastungen einfach zu einer Ausschüttung von Stresshormonen führen und über diese Stresshormonausschüttung der Blutdruck ansteigt und der wiederum dann gewisse Veränderungen im Körper hervorruft und insbesondere eben am Herz-Kreislauf-System.
Okay. Bevor wir jetzt noch genauer oder tiefer eintauchen, warum wir manchmal im wahrsten Sinne des Wortes Herzschmerz haben, fangen wir vielleicht mal bei den Basics an. Wie ist denn unser Herz aufgebaut und wie funktioniert das eigentlich?
Also unser Herz hat eigentlich eine wesentliche Aufgabe und das ist die, das sauerstoffreiche, nährstoffreiche Blut zu den Organen unseres Körpers zu pumpen, damit sie alle richtig arbeiten können. Und damit das richtig funktioniert, hat unser Herz eigentlich genau genommen zwei Herzhälften, eine linke und eine rechte Herzhälfte. Und beide bestehen aus einer Vor- und einer Hauptkammer. Und die linke Herzhälfte muss das Blut, wenn es sauerstoffreich, nährstoffreich ist, auswerfen in den großen Körperkreislauf, wo es dann zu den ganzen Organen strömt und die Organe arbeiten lässt. Und wenn dann dort das Blut sauerstoffarm, nährstoffarm ist, fließt das wieder zum Herzen zurück, dann aber zur rechten Herzhälfte und das rechte Herz pumpt dann dieses Blut durch die Lungenstrombahn, da wird es wieder mit Sauerstoff angereichert und von dort fließt zum linken Herzen und da schließt sich der Kreislauf. Dann wird es wieder ausgeworfen in den großen zu den Organen.
Also ein ganz schönes Wunderwerk eigentlich, unser Herz.
Also in der Tat, also wenn man sich überlegt, dass unser Herz schlägt wahrscheinlich ungefähr so 70 Mal pro Minute. Und wenn man das hochrechnet auf einen Tag, dann sind das doch über 100.000 Herzschläge, die unser Herz jeden Tag, Tag ein, Tag aus, so leisten muss. Und wenn man das mal überlegt, sind das um die 7.000 Liter Blut, die nur jeden Tag von unserem Herz gepumpt werden. Also tatsächlich, wie Sie schon sagen, eine ganz gigantische Leistung. Und es ist ein Wunderorgan. Das ist also wirklich toll.
Sie haben jetzt schon am Anfang angefangen, ein bisschen zu erklären. Wenn der Herzschmerz besonders stark ist, dann kann daraus ja sogar eine Erkrankung werden, nämlich das Broken Heart Syndrom. Bricht unser Herz dabei wirklich oder was passiert da genau?
Nee, das ist natürlich eine sprichwörtliche Art, das Syndrom des gebrochenen Herzens. Es gibt auch andere Begrifflichkeiten, Broken Heart Syndrom, Stresskardiomyopathie, sogenannte Apical Ballooning Syndrom oder, und das ist eher das, was wir in der Medizin verwenden, das sogenannte Takotsubo Syndrom. Und das heißt deswegen so, weil Takotsubo so eine japanische Tintenfischfalle ist, die so ein richtig bauchiges Gefäß ist, ist wie so ein Ballon, der oben sich so ein bisschen verjüngt. Und genauso sieht eben unser Herz aus, wenn wir eine Takotsubo oder Stresskardiomyopathie oder eben das Syndrom des gebrochenen Herzens haben. Das heißt, es ist einfach eine Wiedergabe, eine morphologische Beschreibung von dem, was wir da am Herzen sehen.
Das heißt, der seelische Schmerz manifestiert sich körperlich und man kann es dann auch sehen.
Unbedingt, genau so ist es.
Wie wird denn sowas diagnostiziert oder mit welchen Symptomen kommen die Leute dann?
Das ist relativ typisch. Also die Symptome beim Broken Heart Syndrom sind eigentlich relativ ähnlich, sogar identisch wie beim akuten Herzinfarkt. Das heißt, das sind ja in der Regel Patientinnen, die kommen mit akuten Brustschmerzen, Beklemmungsgefühlen in der Brust, kommen mit Atemnot, Schwindel, manche sogar mit einem Ohnmachtsanfall. Und wenn solche Patienten kommen, denkt man in der Regel tatsächlich erstmal an den Herzinfarkt und macht die notfallmäßigen Untersuchungen, die man auch in diesem Fall dann durchführen würde. Das heißt, man schreibt ein EKG, da findet man häufig auch Veränderungen, die mit einem Herzinfarkt ganz gut vereinbar sind. Man nimmt möglicherweise, wenn man nicht sofort gleich ins Katheterlabor fährt, noch Blut ab, würde auch da erkennen, dass die Blutwerte, die auf einen akuten Herzmuskelschaden deuten, erhöht sind. Mhm. Und wenn man noch Zeit hätte, einen Herzultraschall zu machen, würde man eben das sehen, was ich gerade gesagt habe. Also diese ausgeprägten Veränderungen, wie bei dieser japanischen Tintenfischfalle. Und nachdem das Bild so ähnlich ist zu einem akuten Herzinfarkt, muss man in aller Regel einen Herzkatheter durchführen und da häufig eben auch notfallmäßig, um einen akuten Herzinfarkt auszuschließen. Und im Herzkatheter klärt sich dann der Befund. Wenn man einen Herzkatheter macht und die Herzkranzgefäße offen sind, keine Verschlüsse vorliegen und man gleichzeitig während des Herzkatheters diese ganz klassischen Veränderungen des Herzmuskels sieht, dann kann man die Diagnose Takotsubo-Syndrom stellen. Mhm. In seltenen Fällen, also wenn man da noch Ungewissheiten oder Zweifel hat, hilft einem auch die Kernspintomographie weiter, die man manchmal dann im weiteren Verlauf noch macht, um die Diagnose weiter zu untermauern.
Mhm, okay, aber dann ist wahrscheinlich auch das Gespräch mit dem Patienten einfach wichtig, oder? Also ob es da irgendwelche Gründe vielleicht gäbe, warum sich so eine seelische Belastung am Herzen zeigt. Sind es nur negative Erlebnisse oder kann unser Herz auch mit positivem Stress vielleicht sogar schlecht umgehen?
Genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Also die Frage ist ja, was hat das Ganze verursacht? Was sind die Trigger dafür, dass ein Mensch, also in der Regel sind das ja Frauen im mittleren Lebensalter, plötzlich diese schwere Herzerkrankung haben? Und relativ häufig, und das ist auch durchaus typisch, geben diese Patientinnen emotionale Beschwerden, also emotionale Trigger an. Das sind irgendwie schwerwiegende Ereignisse, wie beispielsweise Tod des Ehemanns. Oder auch Verlust eines geliebten Haustieres, auch schlimme, sonstige traumatisierende Erlebnisse wie Umweltkatastrophen, auch Raubüberfälle sind in der Literatur beschrieben, können derartige schwerwiegende emotionale Trigger sein. Aber, und da haben Sie ganz recht, das haben Sie schon angesprochen, es sind nicht nur negative Erfahrungen, sondern es können auch positive sein, die das auslösen. Und dann spricht man vom sogenannten Happy Heart Syndrom. Happy Heart Syndrom bedeutet, man hat eigentlich Dinge, über die man sich mal freut, also beispielsweise ein Lottogewinn ist beschrieben oder Geburt des Enkelkindes oder irgendwelche freudigen Ereignisse wie Hochzeiten, die tatsächlich so schwerwiegende, eben positive Ereignisse sind, dass sie eben auch eine Takotsubo-Syndrom oder Kardiomyopathie auslösen können. Das ist gar nicht mal so selten. Was man aber auch sagen muss bei den Triggern, und das ist ganz wichtig, ganz am Anfang hat man gedacht, es müssen irgendwelche emotionalen Trigger sein. Also das Klassische ist, Patientin kommt, der Ehemann ist verstorben, deswegen ist sie akut schwer krank und hat eine Takotsubo-Kardiomyopathie. Aber das ist leider nicht immer so. Man muss da ein bisschen tiefer forschen.
Okay.
Relativ häufig haben Patienten auch physikalische Trigger. Das heißt also körperliche Dinge, die auch körperlich fassbar sind. Beispielsweise schwerer Schlaganfall. Beispielsweise Gehirnblutung können auch eine Takotsubo-Kardiomyopathie machen.
Okay.
Oder Asthmaanfälle. Operationen, auch Infektionen. Beispielsweise eine Grippeerkrankung kann eine Takotsubo-Kardiomyopathie auslösen. Und diese physikalischen Trigger sind kurioserweise bei Männern häufiger als bei Frauen. Und wenn Frauen eine Takotsubo-Kardiomyopathie haben, dann haben die eher einen emotionalen Trigger und weniger einen physikalischen. Und in ungefähr einem Drittel der Fälle, das muss man auch ehrlicherweise sagen, finden wir überhaupt keinen Auslöser. Da kann man noch so viel forschen und mit den Patienten sprechen, aber da findet sich nichts. Und das zeigt eben nur, dass es noch andere Ursachen geben muss, die wir möglicherweise einfach noch nicht kennen.
Okay, jetzt haben Sie schon erklärt, dass es auch eine sehr tückische Erkrankung ist. Ist es denn auch möglich, dass Patienten tatsächlich eben an der Erkrankung und damit quasi am gebrochenen Herzen sterben?
Ja, tatsächlich geht das. In aller Regel nimmt die Erkrankung einen guten Verlauf und einen gutartigen Verlauf. Das müssen wir natürlich vorwegschicken. In aller Regel ist es so, dass sich diese schweren Veränderungen am Herzmuskel, die wir ja sehen können, innerhalb von 4 bis ungefähr 8 Wochen vollständig zurückbilden. Das ist okay. Das eigentlich Regelhafte. Aber es gibt auch schwerwiegende Verläufe und auch Komplikationen im Verlauf. Und das geht tatsächlich bis dahin, dass Patienten an der Takotsubo-Kardiomyopathie oder dem Takotsubo-Syndrom versterben können. Das ist in so ungefähr 1 bis 5% der Fälle, wenn man so in die Literatur guckt, der Fall. Also in der Tat, ja, man kann tatsächlich am Broken Heart Syndrom versterben, auch wenn es selten ist.
Okay. Was können wir denn für ein gesundes Herz tun oder was können wir denn tun, damit wir eben nicht ein gebrochenes Herz haben im übertragenen Sinn?
Also prinzipiell, um ein Broken Heart Syndrom, also die Takotsubo-Kardiomyopathie zu vermeiden, ist natürlich ein bisschen schwierig. Also da sind ja, kommen viele Dinge zusammen. Es kommt eine gewisse psychische Grundstruktur zusammen, die wir natürlich nicht ändern können. Wir sind so, wie wir sind. Also eine gewisse Restwahrscheinlichkeit wird natürlich immer bleiben, dass die Patienten, die dafür anfällig sind, auch eine Takotsubo-Kardiomyopathie kriegen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir können natürlich sehr wohl für unser Herz was Gutes tun, denn es gibt natürlich noch viele andere Herzerkrankungen außerhalb oder unabhängig von der Takotsubo-Kardiomyopathie, also sprich Herzinfarkte, Herzmuskelschwächen und so weiter. Und da ist es eben bestens erwiesen, dass man sehr gut eingreifen kann, wenn wir ein gesundes Leben führen. Gesundes Leben bedeutet, wir müssen uns gesund ernähren. Bei uns in der Klinik sagen wir unseren Patienten, also unseren Herzpatienten immer, sie müssen die mediterrane Kost einhalten.
Okay.
Das heißt jetzt nicht Pizza, Pasta und viel Rotwein, sondern das bedeutet Obst, Gemüse, Fisch, wenig Fleisch, wenig tierische Fette, möglichst wenig Alkohol und auf jeden Fall kein Nikotin. Also Rauchen ist pures Gift, das darf man nicht. Und neben diesem gesunden Lebensstil ist auch Sport und körperliche Aktivität extrem wichtig, weil man damit auch einen Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nämlich das Übergewicht, bekämpfen kann. Wenn wir so leben würden, dann könnten wir wahrscheinlich um die 50% der Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindern. Und neuere Studien zeigen, dass wir vielleicht sogar 80-90% der Herzinfarkte verhindern könnten, wenn wir einfach anders leben würden. Also wir haben es tatsächlich in der Hand, unser Herz gesund zu halten.
Okay. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht eigentlich. Gibt es denn noch irgendeinen Aspekt, den ich noch nicht angesprochen habe, wo Sie sagen, das ist total wichtig noch?
Also das Wichtigste, was man jetzt akut loswerden muss, ist, dass wir die unselige Corona-Pandemie hinter uns lassen und man sich impfen lässt. Das ist gerade für die Patienten, die eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, so eminent wichtig, weil die eben ganz besonders gefährdet sind, schwerwiegende Verläufe zu haben. Aber wir werden ja hoffentlich Corona irgendwann mal hinter uns gelassen haben und auch dann müssen wir uns um ein gesundes Herz kümmern. Was mir wichtig ist, ist, dass wir die Dinge beherzigen, die ich gerade gesagt habe. Also den gesunden Lebensstil, viel Sport, viel körperliche Aktivität, weil wir da wahnsinnig viel verhindern können, was uns sonst anderweitig blühen würde. Und was man auch tun sollte, und das ist vielleicht auch ein Tipp, ab und an mal den Blutdruck messen. Denn eine Hauptgeißel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber nicht nur die, also nicht nur Herzinfarkte, sondern auch Schlaganfälle, ist der hohe Blutdruck. Und den hohen Blutdruck merkt man nicht. Deswegen der Tipp an alle Hörerinnen und Hörer, einfach mal ab und an den Blutdruck messen oder messen lassen. Man kann es an Apotheken tun.
Ja.
Und wenn der zu hoch ist, auch einschreiten. Da tut man seinem Herzen auch viel Gutes.
Okay. Was heißt denn zu hoch? Ab wann wird denn ein Blutdruck wirklich gefährlich?
Es kommt darauf an, wo Sie es messen. Also wenn Sie es zu Hause messen bei sich, und zwar so, wie Sie es gehört, also schön in Ruhe, dann ist der Schwellenwert zum Bluthochdruck bei 135 zu 85 mm Hg. Wenn Sie es beim Arzt messen, dann ist es ein bisschen aufgeregter, da ist der Schwellenwert ein klein bisschen höher, da beginnt der Bluthochdruck bei 140 zu 90 mm Hg. Also ab dann muss man alert werden und möglicherweise auch mit Medikamenten einschreiten.
Fällt mir gerade nur ein, es gibt auch sowas wie eine Weißkittelhypertonie, oder?
Ja.
Was genau ist das? Wollen Sie es vielleicht nochmal erklären?
Das ist genau der Effekt, weswegen man übrigens auch die Schwellenwerte, wenn man sie beim Arzt misst, ein bisschen höher ansetzt, weil man eben in der Arztpraxis, in der Klinik oder wo auch immer der Blutdruck bei einem Arzt gemessen wird, einfach aufgeregt ist. Und diese Aufregung, die kann man einfach nicht ablegen, auch wenn man cool sein möchte.
Ja.
Im Inneren wütet es dann doch und das lässt sich an der Blutdruckmessung eben ablesen. Da ist er einfach höher, als er normalerweise wäre, wenn Sie ihn zu Hause messen würden. Das ist wichtig, aber das ist auch relativ leicht zu erkennen. Das ist klar. Also wenn Sie daheim messen, ist er niedriger, beim Arzt ist er höher.
Ja.
Was aber noch viel gefährlicher ist, und das gibt es auch, ist die sogenannte maskierte Hypertonie. Und dann ist nämlich genau der umgekehrte Fall. So, dass nämlich beim Arzt, wenn Sie sind, der Blutdruck normal ist, in der Arztpraxis. Wenn Sie ihn aber daheim messen würden, dann ist er zu hoch. Auch das gibt es. Und das ist tatsächlich diese Form des Bluthochdrucks, die am mit dem schlechtesten Verlauf assoziiert ist, weil man eben den Blutdruck dann in der Regel nicht erkennt, wenn man nicht selber misst. Bedeutet Quintessenz, selber messen macht immer Sinn.
Und wahrscheinlich auch häufiger, also nicht jetzt nur einmal und dann total Panik kriegen, weil er jetzt einmal hoch ist, sondern regelmäßig wahrscheinlich am besten, oder?
Genau, also Blutdruck muss ja modulieren, das heißt, er muss mal höher, mal niedriger sein. Wir leben ja, wir strengen uns ja an, sind körperlich aktiv. In Ruhe allerdings sollte eben gewisse Werte nicht überschreiten.
Okay.
Und man darf sich auch nicht zum Sklaven der Blutdruckmessung machen, weil Sie es gerade angesprochen haben. Also man muss jetzt nicht 5, 6, 7 Mal am Tag den Blutdruck messen. Da gibt es ganz gute Empfehlungen der Deutschen Hypertonie-Liga, die ich auch meinen Patienten mit auf den Weg gebe. Die sagen, eine Messwoche im Monat. Das heißt, einmal im Monat eine Woche lang messen, und zwar früh, wenn der Tag beginnt, und abends, wenn er zu Ende ist. Dann alle Werte zusammenzählen und dividieren, dann hat man den Mittelwert und dann kann man sagen, ist der Wert von 135 zu 85 überschritten oder nicht. Und die restlichen 3 Wochen im Monat hat man dann Messpause.
Okay.
Das glaube ich, damit kann man gut leben.
Nee, das ist doch ein guter Tipp, auf jeden Fall. Okay. Ja, dann hätten wir es eigentlich schon. Noch mehr Spannendes rund um Gesundheit und Pflege in der Nordoberpfalz gibt es auch im Podcast Ich liebe meine Arbeit. Sebastian Böhm spricht dort mit den Helden der Corona-Pandemie.